und trotzdem Weihnachten von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch, geboren 1897 in Elberfeld, wuchs in Frankfurt am Main auf und besuchte dort das Gymnasium. Selbst Pfarrerssohn fand er als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Nach dem Ersten Weltkrieg studierte er in Tübingen Theologie und war dann Gemeindepfarrer in Bielefeld und Essen, wo er 1931 Jugendpfarrer wurde. Im Dritten Reich erlitt er Verfolgung und Verhaftung. Nach Kriegsende erreichte Pastor Wilhelm Busch als Evangelist mit seiner Botschaft von Jesus Christus zahlreiche Menschen. Wilhelm Busch starb 1966. Das Hörbuch wird nun im Folgenden gelesen von seinem Schwiegersohn Hans Werisch.
Als mich einmal jemand fragte, wo ich all die Geschichten her hätte, konnte ich nur erwidern, man erlebt halt so viel. Und nun sind hier ein paar solcher Geschichten zusammengestellt. Viele von ihnen sind in den letzten 15 Jahren da und dort gedruckt worden. Einer, der das Manuskript durchlas, stellte es in Zweifel, ob Geschichten, die vor 1939 geschrieben wurden, heute noch etwas zu sagen hätten. Ich muss es dem Leser überlassen, das zu beurteilen. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, dass er nichts wisse als den Gekreuzigten. Genauso geht es diesen Geschichten. Sie wollen nur eins, ein Zeugnis ablegen für Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Essen im September 1947, Wilhelm Busch.
Herrlich, herrlicher, am herrlichsten.
Rasselnd und fauchend ist der kleine Vorortzug davongefahren. Ich wandere hinein in den schweigenden Winterwald, tiefe Stille umgibt mich. Der Atem wird in der Kälte zu dichten Rauchwolken, leise knirscht der Schnee unter meinen Sohlen. Wie herrlich doch die Natur auch jetzt in der Todesstarre ist. In tausend, in Millionen Kristallen spiegelt sich das Licht des Tages. Jeder kleine Zweig ist ein Wunderwerk in seiner dichten Bereifung. Stunde um Stunde wandere ich durch diese schweigende, herrliche Winterwelt. Durch meinen Sinn gehen die Worte aus dem Psalm: Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, wunderbar sind deine Werke, und das erkennt meine Seele wohl. Tiefe Stille ringsum. Nur hier und da ein kleines Geräusch, wenn ein einsamer Vogel durchs Gezweig fliegt und leise der Schnee von den Bäumen rieselt. Gott, man lobt dich in der Stille. Ein paar Stunden später sitze ich wieder im Vorortzug, der mich in die lärmende Großstadt zurückbringt. Lachend und schwätzend drängen sich die Menschen in dem überhitzten Abteil. Aber meine Seele ist erfüllt von dem großen Schweigen des Winterwaldes. Ja, herrlich ist die Schöpfung, herrlich ist Gottes weite Welt. Am Nachmittag führt mich mein Weg in eine dunkle, schmutzige Straße. Keine Spur ist hier zu sehen von der Herrlichkeit des Winters. Schwarz und zertreten ist der Schnee, aus dem ein paar Jungen vergeblich Schneebälle zu drehen versuchen. Mitten zwischen den hohen Mietskasernen ein altes, baufälliges Häuslein. Ich steige die knarrende, ausgetretene Treppe hinauf. Dumpfe Gerüche erfüllen das enge Treppenhaus. Oben unter dem Dach wohnt eine alte Frau, krebskrank. Die Krankheit hat ihr ganzes Gesicht zerfressen. Es hat mir früher gegraust, so oft ich sie auch ansah. Seitdem es nun aber noch schlimmer mit ihr geworden ist, trägt sie ein Tuch um ihr Gesicht. Ich trete in das enge Zimmer ein. Es muss wohl heute schlecht stehen um die Alte, denn sie liegt im Bett. Das trübe Licht, das durch das schräge Dachfenster hereinfällt, erhellt nur schwach das sonst gemütliche, wohlaufgeräumte Stüblein, das vollgestopft ist mit Erinnerungen aus alter Zeit. Sie hat einmal bessere Tage gesehen, die alte Frau, die nun so einsam und arm daliegt. Ich setze mich neben sie ans Bett. »Na, wie geht's denn heute, Großmutter?« »Großartig«, sagt sie, »herrlich, ganz herrlich. Sehen Sie, da hat die freundliche junge Nachbarsfrau mich heute Morgen schon so gut betreut, sie hat mich gewaschen und mir mein Zimmer aufgeräumt. Und dann kam die Gemeindeschwester und hat mir Feuer in den Ofen gemacht. Und dabei hatte ich gestern noch solche Sorgen, wo ich wohl ein wenig Kohlen herbekommen sollte.« »Ja, ist es aber für Sie nun nicht sehr einsam, wenn Sie den ganzen Tag hier so allein liegen müssen? Ich denke, die Schmerzen machen Ihnen doch auch sehr zu schaffen, und schlafen können Sie nachts, so viel ich weiß, auch nicht.« Da richtet sich die Alte auf. »Wie Sie aber reden, Herr Pfarrer. Ich bin keine Stunde allein, sehen Sie, da auf dem Stuhl, auf dem Sie sitzen, da sitzt mein Herr Jesus, mit dem rede ich von allem, was mein Herz bewegt, von der Vergangenheit, von Menschen, die ich lieb habe, und von allen möglichen Sachen. Dann spricht er mir Trost zu und schenkt mir seinen herrlichen Frieden, dass ich ganz glücklich werde. Als ich die Treppe wieder hinuntergehe, taucht noch einmal das Bild des herrlichen Winterwaldes vor mir auf. Doch nun weiß ich, herrlicher als alle Schönheit der Schöpfung ist ein Menschenherz, dem Jesus seinen Frieden geschenkt hat. Während ich durch den Matsch des schmutzigen, zertretenen Schnees stapfe, gehen die Gedanken weiter. Was wird denn noch herrlicher sein? Am herrlichsten wird es sein, wenn Gott einmal alle seine Verheißungen wahrgemacht hat. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen.
Die Adventreise.
Oh, wie lange ist das jetzt her? Den Ersten Weltkrieg haben wir ja über all den späteren aufregenden Erlebnissen ganz vergessen. Doch bei uns, die wir den Schlamassel mitgemacht haben, tauchen je und dann Erinnerungen auf. Ich war damals ein junger Unteroffizier in einer Batterie. Die meiste Zeit lag ich vorn im Graben auf der Beobachtung. Da stank es nach Leichen. Es regnete unaufhörlich. Jeden Tag gab es die übliche Anzahl Tote. Wir waren zu stumpfsinnigen Wühlmäusen geworden, die nichts weiter dachten als dies, ob das armselige Futter wohl an diesem Tag ankommt, es war die Zeit der Steckrüben, und ob man wohl den Abend noch erleben wird. Aber nun ging's auf Weihnachten zu. Da tauchte in der Erinnerung immer wieder die fast vergessene Heimat auf. Das gab es also irgendwo noch, warme Stuben und weiche Betten und strahlende Weihnachtszimmer und Singen und richtiges menschliches Leben und Vater und Mutter und... Hui, hui, da kam ein Feuerüberfall. Man drückt sich in die lehmige Grabenwand. Die zauberhaften Bilder waren vergessen. Und dann hieß es eines Tages, Unteroffizier Busch soll in die Schreibstube kommen. Als der Abend da war, trottete ich stumpfsinnig durch die feuchte Nacht nach hinten, leise schimpfend über die Schreibstubenhengste, die uns bei solch einem Dreck wegen irgendeiner Lappalie durch die Nacht hetzten. Spät in der Nacht bin ich am Ziel und laufe dem Wachtmeister in die Finger. »Warum kommen Sie so spät?« schnauzt er mich an. »Morgen in der Frühe melden Sie sich beim Regiment.« Nun, da war's am besten, ich trottete gleich weiter durch den endlosen Regen. Was mochten die im Regimentsstab von mir wollen? Hatte ich irgendetwas versiebt? Ein dunkles Barackenlager. Ein einsamer Posten weist mir ein Lager. Ich schlafe gleich ein, obwohl ich nur ein paar Bretter unter mir habe. Mir ist, als hätte ich kaum die Augen zugemacht. Da rüttelt mich einer. »Los, zum Kommandeur!« Ich finde keine Zeit mehr, mich ein wenig herzurichten. Ich kann nur, so nannten wir das, die Stirn runzeln, dass der Dreck abfällt. Dann stehe ich vor dem Gewaltigen, der sauber, gepflegt, lächelnd auf die schmutzige Wühlmaus schaut. Jetzt fehlt bloß noch, dass er mich wegen meiner unvorschriftsmäßigen Erscheinung anbrüllt, denke ich. Da legt er los, mit unwahrscheinlich guter Laune. »Busch! Sie kommen nach Hause zum Offizierskurs. Beginnt am 3. Januar. Sie fahren sofort los. Verstanden?« Natürlich habe ich verstanden. Ich möchte vor Freude schreien, brüllen. Aber heute ist doch, ja, der wievielte? Höchstens der 20. Dezember. Wir haben keinen Kalender im Graben. Da hängt einer an der Wand. Ja, heute ist erst der 20. Warum soll ich gleich losfahren? Ich brauche doch nicht 13 Tage für die Reise. Da fährt dieser gewaltige, oh, er kam mir vor wie ein Engel Gottes, da fährt er fort. Fahren Sie gleich los. Und die Tage bis zum 3. Januar machen Sie Weihnachtsurlaub. Abtreten. Ich denke, der Himmel fällt über mich. Weihnachten zu Hause? Nicht in dem dreckigen Lehm, Weihnachtsbaum, Vater, Mutter, Geschwister, Bett, o du Fröhliche! Und dann sitze ich in einem Zug. Die Wagen klappern, irgendwo endloser Aufenthalt, es ist stockdunkel, wir sitzen nicht, wir stehen nicht, wir sind aufeinander gepresst wie Sardinen in der Büchse. Da geht ein Schimpfen los. Ich kann nur lachen. Singen, o du Fröhliche, es geht nach Hause. Ich erinnere mich, dass es eine fürchterliche Reise war. 2 Tage war ich unterwegs. Der Magen brüllte vor Hunger, die Ohren taten mir weh von dem Geschimpfe in den dunklen Zügen, die durch die Nacht schlichen. Aber das Herz sang und jubelte, tanzte und schrie vor Freude, es geht nach Hause. Meine Mutter trat ahnungslos gerade aus der Haustür, als ich unwahrscheinlich verdreckt und unrasiert ankam. Sie wurde bleich. Sie musste sich an die Wand lehnen. Dann fielen wir uns in die Arme. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Kurz darauf umgab mich das Freudengeschrei meiner zahlreichen Geschwister. Ist unser Christenleben nicht manchmal auch so eine mühselige Fahrt nach Hause? Nehmen wir es nicht so schwer, es geht nach Hause, nach dem ewigen Vaterhaus, wo ich in ewiger Weihnachtswonne schauen darf der Sonnensonne mit verklärtem Gesicht, Jesus Christ, dein reines Licht.
Thank you.
Jetzt geht wieder die schöne Zeit an.
Es war vor Jahren am Vorabend des ersten Advent. In dem Heim unseres Jugendkreises ist fröhliches, quirlendes Leben. Da wird noch einmal tüchtig geübt und geprobt für die Adventsfeier, zu der sich immer eine große Gemeinde aus Jungen und Alten zusammenfindet. Der Hausmeister, der den Adventskranz aufgehängt hat, trägt eben die Leiter weg. Er kann manchmal recht verdrießlich brummen, wenn's die Jungen gar zu toll treiben. Aber heute summt er leise das liebe alte Adventslied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und als ich ihm lächelnd nachsehe, fällt mein Blick auf einen jungen Mann. Dieser schlanke, hochgewachsene Junge ist mir besonders lieb. Ich weiß, wie schwer er es hat. Seine Eltern sind überzeugte Freidenker. Da steht er zu Hause sehr alleine. Denn schon früh hat er erkannt, dass er nicht ohne Jesus leben kann. Mit Petrus sagt er zum Herrn Jesus: Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. An jenem Abend also fällt er mir auf, denn sein Gesicht strahlt ganz unbeschreiblich. Was ist mit dir, frage ich. Da atmet er tief auf und sagt, jetzt fängt wieder die schöne Zeit an, wo es heißt, er kommt nit willen. Und dann geht er schnell davon, dass ich seine Bewegung nicht sehen soll. Ich aber muss nun diesen Vers leise vor mich hinsingen. Er kommt nit willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Jetzt fängt wieder die schöne Zeit an. So oft Advent herannaht, ist mir, als höre ich den jungen Mann diesen Satz sagen. Kurz nach Weihnachten erfasste auch ihn die Kriegsmaschine. Er wurde eingezogen, und der Krieg ging über unser Jugendheim. Es wurde zur Ruine. Als wir unter armseligen Umständen doch wieder unsere Adventsfeier hielten, brachte die Post einen Brief von meinem Freund. Da schrieb er aus Russland, man spürte aus jeder Zeile das Heimweh und die furchtbare Einsamkeit. Aber es stand auch noch etwas anderes in dem Brief, und das war die Freude, dass jetzt wieder die schöne Zeit anfängt. Ich vereinige mich im Geiste mit euch, schrieb er, und singe mit euch, er kommt nit willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen. Als wir im Jahre darauf Advent feierten, kam kein Brief mehr von ihm. Da war er irgendwo im fernen Russland gefallen. Ja, gefallen in die Hand seines Heilandes, von dem er sich erkauft und gerettet wusste. Und ich weiß, als die tödliche Kugel ihn traf, wurde das für ihn zum rechten Advent. Da kam sein Heiland und holte ihn nach Hause, wo er endgültig und für immer alle Angst und Not des Herzens stillt.